Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass oder eventuell auch heute mal nicht der Commander-spezifische Kompass, sondern der Spiel-Kompass, der aber normalerweise der Commander Kompass ist. Wen das verwirrt, das liegt daran, dass wir eine überraschende Anzahl an Anfragen bekommen haben, als wir euch gefragt haben, was für eine Art von Folge ihr sehen wollt, die gesagt haben, wir wollen mal wissen, was macht ihr eigentlich außerhalb von Magic, außerhalb von Commander? Welche Spiele werden gespielt? Welche Lehren haben wir aus Commander und anderen Spielen mitgenommen, die uns im Leben geholfen hat? Und mit wir meine ich natürlich nicht nur ich und mein imaginärer Freund Frotz, sondern der echte Fritz.
Der echteste Fritz und der noch viel echtere Jochen.
Ja, und der echte Jochen.
Allerdings, ihr wisst gar nicht, ob ich der echte Jochen bin. Es sind ja nicht zwei Jochens im Bild.
Es gab letzte Woche unter unserem YouTube-Video die Theorie, dass der Jochen mit einem neuen, dass du irgendwie ersetzt wurdest und es hat noch niemand gemerkt. Und es wurde nicht weiter begründet. Und irgendwie fand ich die Theorie trotzdem plausibel. Mich würde nur der Grund interessieren. Also vielleicht liegt es an der neuen Frisur. I don't know. Aber das würde man ja dann bemerken. Jochens werden
von Zeit zu Zeit einfach erneuert. Das ist so eine Sache in unserem Volk. Wenn unsere Hüllen zu schwach werden und zu bröseln beginnen, dann werden wir in neue Hüllen gesteckt, die manchmal dann auch andere Frisuren haben, andere Kleidungsstile und so, aber da drin steckt immer noch der gleiche seltsame Boros-Typ.
Also so ist alles das Gleiche eigentlich.
Es ist ein bisschen wie bei den Doktoren.
Ja. Ich freue mich auf die heutige Folge aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil ich es schön finde, dass wir eine Folge machen, wo wir mal über was machen wir, wenn wir nicht Magic spielen und die ganze Folge geht nur um andere Spiele, die wir spielen. Also nicht um irgendwie so, was machen wir, wenn wir mal nichts spielen. Und zum Zweiten, weil wir diesen zweiten Teil haben, was hat Magic und was haben Spiele allgemein uns vielleicht so ein bisschen beigebracht für das echte Leben. Also alle, die jetzt schon wieder kurz davor sind, ausschalten zu wollen, weil es heute nicht nur um Magic geht, auch für euch ist vielleicht was dabei bei dieser Folge, nicht verzagen. Wir reden nicht nur die ganze Folge über von den Fingerhakeln.
Ja, und ich fange gleich, denke ich, doch gleich mal mit dem Elefant im Raum an. Ich habe schon 10.000 Mal in die Kamera gezeigt. Ich war erst vor kurzem beim Herumkommandiert-Stream wieder und habe meine ersten Miniaturen, die ich bemalt habe, gezeigt. Ich spiele Warhammer.
Echt?
Das ist, glaube ich, das andere.
Hast du noch nie erwähnt?
Ja. Na, ich habe noch nie erwähnt, dass ich Warhammer spiele, ne?
Das trifft uns hart.
Wusstest du das nicht? Freddy spielt Warhammer.
Nee, ich wusste nicht, dass wir mit solchen Geeks zusammenarbeiten.
Du Nerd.
Ich dachte, Freddy trinkt einfach nur Bier in seiner Freizeit und schaut Autos an oder so.
Ja, das ist das andere. Aber ich muss ja irgendwo, weißt du, die Farbe her haben und dann hast du halt den Lack eh schon übrig und dann war es halt so, ey, ich habe den Lack für meinen Maserati. Ich mal damit heute gleich noch eine Figur an.
Ja. Ich bin jetzt nicht mehr durstig, kann ich den restlichen Lack auch für meine Figuren benutzen.
Hört sich plausibel an. Ja. Warhammer ist ein teures Hobby, Freddy, ne? Aber auch ein ziemlich großes. Dann fang doch mal direkt an. Ich weiß nämlich, dass man da Armeen hat, unterschiedliche, und jetzt bin ich mal gespannt, was du für welche hast.
Also, ich habe den folgenden Fehler gemacht, dass ich grundsätzlich mich zwischen ein paar Fraktionen nicht entscheiden konnte am Anfang und quasi Leute gefragt habe, die schon länger Warhammer spielen, was ist denn eigentlich eine gute Einsteigerarmee? Die haben Adeptus Mechanicus gesagt und ich wurde einfach extrem angelogen, denn Adeptus Mechanicus hat nämlich diesen schönen Preispunkt vom... Normalerweise werden Warhammer... für Leute, die es nicht genau wissen...
Ja, du musst dran denken, Freddy, ich zum Beispiel weiß ein bisschen was über die Lore und ich weiß ein bisschen was über das Spiel, aber ich glaube, wir haben viele Leute, die uns hören, die noch viel, viel weniger wissen. Das heißt, wir sollten uns Mühe geben, bei der heutigen Folge die Spiele wirklich so zu erklären, dass Leute, die gar nichts davon wissen, es nicht nur verstehen, sondern auch spannend finden. Wir wollen ja nicht langweilig wirken. Genau. Also mir ist das egal. Aber
die Adeptus Mechanicus sind quasi religiöse Fanatiker, die den Maschinengott, den Omnissiah, anbeten und ihr eigenes Fleisch und Blut durch Toaster ersetzen oder sonstiges, was halt das klassische Meme ist. Hauptsache irgendwie Daten sind alles, Daten ist das Wichtige. Alles existiert bereits und es geht um nur ums Einsammeln von Daten und der Verarbeitung davon. Sie sind außerdem extrem religiös, was das angeht, und vor allem dürfen keine neuen Erfindungen gemacht werden. Und sie sind Teil des Imperiums, glauben aber nicht wirklich an den Imperator. Aber das sind die Leute, die die Waffen machen fürs Imperium und die Panzer und sonstiges. Also kann das Imperium, was ja eigentlich halt natürlich der Imperator über alles steht, nicht wirklich was dagegen sagen, weil das sind die Waffenschmiede. Und der Grund, weswegen das vielleicht ein beschissener Start ist, der ist, weil wie eigentlich Warhammer gespielt wird, ist, man hat diese kleinen Figuren und jede Figur wird einen Punktewert zugewiesen. Also quasi so ein Panzer kann halt 150 Punkte kosten oder sonstiges und halt welche Bewaffnung er hat, solche kleinen Dinge. Und das Standardspiel sind 2000 Punkte. Adeptus Mechanicus, wenn man anfangen möchte, die ersten 1000 Punkte 180 Euro, 200 Euro. Das ist eigentlich ganz okay. Dann denkt man ja, 400 Euro für so eine komplette Armee ist ja wirklich nice. Nee. Die letzten 1000 Punkte kosten dich so scheiße viel, weil man die ganzen mini kleinen Dinger braucht und man alle Elite und Panzer schon von Anfang an hat, dass es ein blöder Money-Sink am Ende wird und man halt dann am Ende für 50 Punkte doppelt so viel ausgeht, wie man am Anfang für 500 ausgeben hat.
Okay, ihr müsst mir das nochmal, ihr seid die Warhammer Pros, ihr müsst mir das nochmal erklären, weil ich habe das noch nie gespielt. Ich habe gar nicht verstanden, was du jetzt gemeint hast mit 180 Punkten und Euro und so weiter. Also du zahlst, du kaufst dir, was genau kaufst du dir mit Geld? Du kaufst dir mit Geld diese Figuren.
Genau.
Und die bemalst du. Und die Figuren die kosten halt Geld, so wie Magic-Karten Geld kosten. Und besonders seltene und besonders starke kosten mehr Geld. Und die sind auch mehr Punkte wert in einem Spiel. Oder wie funktioniert das? Also ist es so, wie es gibt ja auch zum Beispiel diese Canadian Highlander oder was es ist, wo du eine bestimmte Punkteanzahl hast und dann kannst du quasi das verteilen in dein Deck. So, das ist ein ähnliches System.
Genau.
Oder?
Genau, so, das ist wie Canadian Highlander.
Genau, das heißt also, diese Punkte sind erstmal was rein spielmechanisch ist. Das heißt, rein theoretisch könntest du dir jetzt, wenn du einen sehr guten 3D-Drucker hättest oder so wie du dir Proxys ausdruckst, könntest du dir deine Figuren komplett selber machen oder du malst es halt einfach auf einen kleinen Zettel drauf und kannst mit diesen Punkten dann dir so theoretisch eine Armee selber bauen. Aber du willst halt mit den coolen offiziellen Figuren spielen und dafür bezahlst du dann Geld. Also soweit habe ich das richtig verstanden, oder?
Genau, okay. Um quasi eine Spielbalance zu haben, einigen sich die Spieler halt auf ein gewisses Punktesystem. Also quasi, wenn zwei Leute sagen, wir spielen mit 1000 Punkten, heißt es halt, man darf halt so viele der Figuren nehmen, die halt insgesamt bis zu 1000 Punkte ergeben dann am Ende. Zum Beispiel ein Panzer kostet 180. Also wenn ich zum Beispiel drei Panzer nehme, habe ich
soweit klar, genau. Mhm. Okay.
Und habe ich halt 500 und dann der Rest fülle ich halt mit Infanterie auf. Nicht so, dass ich halt einfach alle meine Armee nehmen kann und einfach mit Geld ewig hin und her werfen kann. Okay.
Das heißt, das bedeutet dann, dass es eine gewisse Balance gibt zwischen den einzelnen Leuten, die eine Warhammer-Partie spielen. Jeder hat dieselbe Zahl an Punkten. Also ich kann mir vorstellen, dass das in bestimmten Szenarien dann modifiziert wird oder sowas vielleicht, wenn man irgendwie so eine bestimmte, so mit die 300 Spartaner oder so verteidigen sich gegen irgendeine übermächtige Armee oder sowas in der Art. Und dann ist die Idee, also dann ist der Skill quasi so wie beim Deckbau, bei Magic, dass man dann sich überlegen muss, ich packe jetzt nicht nur Panzer rein, weil die haben halt eine bestimmte Schwäche. Ich spiele nicht 100 Basic Lands oder so oder 100 Instants ohne Länder.
Ja.
Sondern ich muss halt auch eine ausgeglichene Armee mir zusammenbauen. Okay, gut.
Genau.
Ich kenne das nicht.
Wenn ich halt nur Panzer habe, dann kann ich halt schlecht gewinnen, weil wie soll ich zum Beispiel gegen halt Anti-Panzer-Einheiten vorgehen oder sonstiges.
Und diese Adeptus Mechanicus ist quasi dein Volk, das du wo du rein investiert hast. Also so wie wenn ich jetzt sage, so mein Geld in Magic steckt alles in meinem Simic Control Deck, bei dir ist es dein Adeptus Mechanicus Warhammer Projekt quasi.
Genau. Und das Lustige an den Adeptus Mechanicus ist halt,
understanding.
Aber die Falle bei den Adeptus Mechanicus ist eben genau, dass die letzten, dass halt das Geld nicht wirklich Sinn macht. Die letzten 500 Punkte für eine Armee, mit der du wirklich dann das Standardspiel spielen möchtest, ist genauso teuer wie die ersten 1500. Weil okay, du nämlich lauter solche kleine... Also,
woran liegt das?
Das liegt daran, dass viele der Punkte halt in deine Panzer und halt deine Vehikel investiert sind. Aber die ganzen kleinen Einheiten, die du halt brauchst, um die zu schützen, um damit sie nicht direkt zerschossen werden, damit du nicht überrannt wirst. Und es gibt ein paar Regeln, zum Beispiel kann ich nicht einfach 6 Doomcrawler spielen, sondern ich muss halt, bei 3 ist es halt Ende. Es gibt quasi einen Unit Cap. Und die ganzen kleinen Armeen für Adeptus Mechanicus stellen sich nämlich als die raus, wo ich halt einen Haufen brauche. Und spieltechnisch sind sie super, weil du kannst 120 fielden und die sind super billig. Im punktemäßig.
Ja, okay.
Aber geldmäßig sind 120 verdammt teuer.
Verstehe, okay. Das heißt, spieltechnisch ist dieser eine Panzer super krass, kostet entsprechend viele super viele Punkte. Es ist aber nur ein Ding, das du dir von Games Workshop oder wie heißt die Firma kaufst.
Games Workshop, ja.
Und dann brauchst du noch irgendwie so 50 Dudes, die um diesen Panzer rumlaufen. Die sind spieltechnisch nicht so krass. Aber jede dieser Figuren kostet halt vielleicht ein Zehntel von dem Panzer. Aber wenn du 50 brauchst, kostet dich das trotzdem mehr als der Panzer.
Genau, und das ist halt bei Adeptus Mechanicus besonders stark. Also, und das ist nämlich eine Sache, weil Warhammer ist immer so ein Geldspiel, wo Leute halt sagen, da ist halt viel Geld zu investieren. Und es stimmt zu einem gewissen Grad. Weil eine Armee wie Adeptus Mechanicus ist einfach nie günstig. Aber wenn du die Space Marines spielen möchtest, ich habe auch eine komplette Space Marine Army und die hat mich ein Viertel gekostet.
Okay.
Für 2000 Punkte.
Ich habe eine weitere Frage, vielleicht auch an, keine Ahnung, Jochen, spielst du auch Warhammer eigentlich? Hast du auch Figuren?
Ich kenne mich damit aus, ich habe nicht weitergemacht damit, weil ich wollte die Imperiale Armee spielen, die heißt jetzt Astra Militarum. Und das ist auch so ein bisschen, das ist auch wieder ähnlich wie bei Magic, du kannst nicht einfach sagen, okay, meine Armee, auch wenn du jetzt, also generell nicht, wenn du natürlich offiziell spielst, du kannst nicht sagen, meine Armee ist halt zusammengeschossen worden, die besteht jetzt nur aus 5 Leuten und einer Pack. Weil du brauchst dann zum Beispiel, du brauchst halt einen Anführer, einen Offizierstab, du brauchst einen Offizierstabsunterstützungstrupp, du brauchst so und so viele Punkte in schwere Waffen. Also je nach Armeezusammengehörigkeit, Space Marines zum Beispiel können alles, die brauchen halt nicht so viele Spezialisten, um anfangen zu können mit dem Spiel. Und so kleine normale Soldaten, wie die halt, sie sind nicht so weit weg von der echten Welt, also von der modernen Welt, die müssen natürlich sehr viel mehr auffahren, damit du dann spielmechanisch überhaupt sagen kannst, das ist eine Armee und nicht einfach nur, das sind halt ein paar Leute, die da zufällig Waffen haben. Ja. Deswegen, und weil ich beim Bemalen immer versage und deswegen habe ich dann irgendwann aufgehört.
Das wäre jetzt nämlich noch meine nächste Frage und ich kann mir vorstellen, dass auch es manchen von unseren Hörern so geht, die sich ja auch vielleicht gedacht haben, hey, Warhammer ist mal cool, würde ich gerne mal auschecken. Insbesondere jetzt, weil wir auch mit Universes Beyond da irgendwann hinkommen. Ist das dann so wie so ein Legacy-Deck oder ein gutes Commander-Deck, dass wenn ich einmal Geld investiert habe in so eine Armee, mir das dann auch erstmal bleibt als Wertanlage? Also kann ich, wenn ich jetzt irgendwie 2015 mir meine coole Adeptus-Armee zusammengestellt habe, die auch heute noch spielen? Oder gibt es da so ein Metagame, das sich irgendwie verändert und irgendwann ist es sozusagen nicht mehr kompetitiv oder sowas in der Richtung? Oder kann ich diese Figuren auch theoretisch weiterverkaufen, so wie ich Magic-Karten weiterverkaufen kann? Wie ist das irgendwie? Oder wenn ich einmal, also wie, was passiert mit meinem Investment in die Game-Pieces? Weil wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe bereits Magic und ich finde Warhammer zwar cool, aber ich habe halt nicht unendlich Geld. Und das wäre, glaube ich, so ein Faktor, der für mich eine Rolle spielen würde, wenn ich mir vorstelle, fange ich mit Warhammer an oder nicht.
Das ist das Interessante daran, denn du hast ein Investment. Also, das geht nicht einfach weg. Wenn Leute Eldar gespielt haben, wenn sie sich vor 15 Jahren Modelle gekauft haben, die können bis heute die Meta-Eldar-Armee spielen. Da ändert sich nicht viel dran. Das ist nämlich der Grund, weswegen Warhammer eben so, es hat halt einen teuren Einstieg, aber es Geld verschwindet nicht wirklich. Und wenn man halt die Figuren einigermaßen kompetent anmalt, kann man sie auch wieder verkaufen. Das ist kein Problem. Also da ist immer ein gewisser Return of Investment sozusagen.
Muss es ist halt, man die Frage Figuren ist anmalen, was oder ist das reiner Spaß?
man muss sie zusammenbauen, aber anmalen muss man es nicht unbedingt. Aber natürlich ist es cooler, wenn man es macht. Und ganz ehrlich, vor den Anmalen, das ist wirklich mittlerweile nicht so. Also das ist wirklich nicht so schwer oder so zeitintensiv, wenn man halt sich ein bisschen damit befasst. Also es gibt da zum Beispiel solche Quick-Hacks, wie jetzt halt diese Kontrastfarben. Da muss ich einmal quasi drüber gehen über verschiedene Areale und da kann ich halt mit diesen Kontrastfarben kam halt an einem Abend 10 bis 15 Figuren locker anmalen. Und gut sehen sie halt auch aus. Und es gibt halt einfach mehrere solche kleinen Quick Hacks, wenn man es schnell machen möchte. Rein spielerisch. Ja,
spannend. Also ich find, das klingt cool. Ich muss ja sagen, ich gucke mir, das habe ich ja schon öfters erwähnt, ich gucke mir gerne so Warhammer-Videos auf YouTube an. Ich finde das einfach eine Badass-Ästhetik irgendwie. Und es gibt auch immer noch so diesen Kampf in mir so zwischen so, ich freue mich auf das Universes Beyond Produkt und ich weiß noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstellen kann. Aber ich mag auf jeden Fall die Lore. Ich kenne mich nicht gut genug damit ich mag sie nicht so gut, dass ich dann mich da richtig reinlese, aber ich mag es so ab und zu mal einzutauchen und ich kenne halt so die Basics und so. Hab irgendwie mal Dawn of War gezockt am Computer vor vielen Monaten, Jahren. Aber jetzt habe ich, glaube ich, zum ersten Mal so ein bisschen verstanden, was der Reiz von diesem Tabletop ist. Und mir taugt schon auch dieses Tabletop-mäßige. Also was Magic ja nicht so hat, dass du richtig so ein Spielfeld hast und so eine Landschaft hast. Was witzig
kleine
ist
zum Tipps noch. Wenn man es wirklich mal anschauen möchte und spielen möchte, geht einfach mal zu einem Game Store. Die meisten Leute sind da super zuvorkommend, lassen euch Armeen ausleihen und es gibt Hammer-Einsteigersets. Also Kill Team ist zum Beispiel was für Warhammer, wo man halt bloß mit 10 Figuren quasi spielt und ein extra Regelset ist und das halt ein perfekter Einstieg quasi ist. Oder man kann auch nach einem anderen Spiel suchen. Ich würde da Infinity empfehlen. Das ist ja auch von Corvus Belli. Was ich seit kurzem ein bisschen anfange, aber ich habe halt nur Gutes drüber gehört und die paar Spiele, die ich bis jetzt gemacht habe, sind insane gut. Und das ist halt auch ein Miniaturenspiel, das wirklich bloß, ich glaube, die maximale Anzahl an Miniaturen, die man einsetzen kann, sind 20.
Ja, das, was Freddy gerade gemeint hat, Kill Team zum Beispiel, es geht dann schon einfach mehr in die Richtung von einem klassischen Brettspiel. Also das gehört zwar zu einer Welt dazu, zu der kompletten Warhammer-Lore, also Warhammer 40k, aber dadurch, dass es spezielle Regeln hat und du halt wirklich sehr, sehr begrenzt bist, das ist im Grunde halt einfach, ja, wie wenn du jetzt aus einem Strategiespiel sagen würdest, okay, und wir machen jetzt einen Ableger und der ist halt dann ein Shooter, wo du dann aber die Leute spielst, die da halt die Elite-Einheiten waren jetzt im Strategiespiel. Gibt's ja oft genug im Videospielbereich.
Command & Conquer Renegade war so ein geiles Spiel.
Wir können ja mal weitergehen.
So ungefähr wie Renegade.
Ihr Lieben, zum nächsten Spiel, weil wir so ein bisschen uns ja vorgenommen haben, nicht mehr so 1 Stunde 20 Minuten Folgen zu machen. Und jetzt sind wir schon wieder bei Minute 18. Jochen, du hast gerade schon gesagt, Brettspiele. Und ich sehe da bei dir was in der Liste.
Ja, ich habe ganz viele. In meinem Schlafzimmer türmen die sich. Und ich habe auch hier im Wohnzimmer ist eine ganze Kiste voll. Und eigentlich habe ich viel zu viele und kann die jetzt vor allem wegen bestimmter blöder pandemischer Lagen gar nicht spielen mit Leuten. Da sind unglaublich viele Brettspiele. Ich habe deswegen nur eins rausgenommen, weil das mein Liebling ist. Und das ist so ein Spiel, wo meine Freundin immer sagt, ja, das ist halt so ein klassisches Spiel, wo man eine Stunde lang die Regeln erklären muss. Das stimmt, das ist leider ein bisschen so. Es lässt einen die letzte Staffel von Game of Thrones etwas vergessen. Es handelt sich um Der Eiserne Thron.
Ich werde es nie vergessen.
Ja, es fällt mir auch schwer, aber es ist leichter, wenn man das Spiel spielt. Das ist nämlich ein sehr, sehr beeindruckend gut designtes Brettspiel aus also im Universum von Das Lied von Eis und Feuer, eben Game of Thrones von George R. R. Martin. Was ich daran mag, also zur Prämisse des Ganzen, das ist relativ leicht, es ist Westeros. Es gibt verschiedene große Häuser, die kämpfen drum, wer am Ende auf dem Thron sitzt. Oder das Land regiert, kommt ein bisschen drauf an, es hat ein Siegpunktesystem. Dieses Spiel hat fast keinen Zufallsfaktor und das ist, was mich daran so reizt, weil ich finde das zum Beispiel ich mag Risiko, aber ich finde ein Risiko nicht so gut, dass es so stark davon abweicht, wie einfach so Gegebenheiten von wirklicher mittelalterlicher Kriegführung zum Beispiel aussehen. Also 15 Leute werden aller Wahrscheinlichkeit nach nicht einfach 10.000 Leute aufhalten können. Wenn das mal passiert, dann ist es halt so eine Heldensache wie jetzt bei den 300, die auch keine 300 waren in der Realität. Aber das passiert bei Risiko halt nach dem Willen der Würfel. Und der Eiserne Thron hat ein eigenes System, was ich sehr spannend finde. Das sagt nämlich, du hast hier deine Truppen auf dem Feld, zum Beispiel jetzt an der Festung der Tullys. Und der gegenüberliegende Spieler hat seine Truppen auf der anderen Seite des Flusses. Und eine der Phasen des Spiels, ich greife da jetzt nur ein bisschen was raus, weil es muss ja nicht ewig gehen, eine der Phasen des Spiels ist verdeckt Befehle erteilen. Das heißt, dann liegen auf dem ganzen Feld, liegen auf den jeweiligen Truppenverbänden, liegen umgedreht Befehle. Und dann kommt die nächste Phase und alle decken gleichzeitig auf. Das heißt, dann siehst du, ob deine Verbündeten sich an Absprachen gehalten haben und ob dein Plan vor allem aufgeht oder ob ein Plan komplett ins Leere läuft. Es gibt zum Beispiel Befehle, die andere negieren können, weil die in unterschiedlichen Phasen, das ist dann wieder ein bisschen wie bei Magic mit den Phasen des Zugs, zum Beispiel wird Plündern zuallererst ausgeführt. Plündern kann aber dafür sorgen, dass du plötzlich deine Truppen nicht mehr unterstützen kannst. Und so, dadurch, dass alle gleichzeitig aufdecken, hast du halt diesen spannenden Faktor, dass du davor diese politischen Absprachen, die du getroffen hast, dann mal auf ihren Realitätsgehalt überprüfen kannst. Weil wenn dir jemand sagt, ja klar helfe ich dir, ich habe ja hier überall Leute, die unterstützen dich, dann wird umgedreht und du siehst, die haben sich alle verschanzt, die können überhaupt niemanden unterstützen, die warten dann einfach auf den Ausgang des Kampfes. Dann siehst du halt, was das Versprechen deines Verbündeten wert war. Und was ich vorher mit dem Zufallseffekt meinte, es gibt ganz am Anfang von jedem Zug, werden drei Ereignisse aufgedeckt, können zum Beispiel Wildlinge angreifen, man kann um den Thron bieten oder man kann Leute rekrutieren. Das ist das einzige Zufallselement, das kann auch dafür sorgen, dass theoretisch gesehen zweimal das gleiche passiert, was dann ein bisschen doof ist, also direkt nacheinander, aber das ist dadurch abgemildert, dass es wirklich das einzige Element ist, was das hat.
Also es ist wirklich so ein bisschen, dass du auch diese Intrigen-Aspekte quasi hast, wie genau. In der Franchise oder in den Büchern, die so eine Rolle spielen, also nicht rein militärisches Zeug.
Aber was ist denn eigentlich
dann? Rein militärisch.
Aber was ist denn dann eigentlich das genaue Ziel dahinter? Also einen eisernen Thron erhalten für eine gewisse Anzahl an Zügen, bevor man erstochen wird? Oder, keine Ahnung, den eisernen Thron zerstören? Hat dann jede Fraktion ihre eigenen Geheimnisse? Also, weil
Chaos ist eine Leiter, Freddy, du fragst die falschen Fragen.
Risiko hat ja mehrere Missionen, die man quasi erfüllen muss. Ist das halt auch in dieser Richtung?
Also das Spiel endet entweder nach 10 Runden, dann wer die meisten Siegpunkte da hat, aber wenn jemand sofort 7 Siegpunkte hat, dann ist das Spiel vorbei. Also du kriegst durch gehaltene Städte und Festungen Siegpunkte, deswegen muss man ab einem gewissen Punkt, muss man wirklich auch aufpassen, was man da an Befehlen legt, weil das habe ich noch nicht gesagt, man hat dadurch, wie man dasteht in seiner Machtposition als Haus, hast du auch eine Begrenzung deiner eigenen Mittel. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche jetzt unbedingt, vielleicht um jemanden abzuhalten zu gewinnen oder um jetzt in diesem Zug zu gewinnen, bräuchte ich eigentlich zum Beispiel so und so viele Befehle, damit ich alle diese Truppen bewegen kann. Dann musst du vorher gucken, dass du auch die Fraktion bist, die am höchsten in den Hofintrigen ist und dann zum Beispiel nochmal Befehle tauschen kann, die meistens Spezialbefehle hat, damit du eben diese 7 Punkte kriegst. Und was daran ganz witzig ist, es gibt 3 davon, einmal Militär, einmal Thron und einmal eben die genannten Intrigen. Und der Thron wird immer sträflich unterschätzt, das ist meistens das, was ich mir hole, weil erst zum einen will ich einfach der König sein, aus, aber der
Thron hat die super... Wenn du schon hier nicht bist.
Also ich muss sagen...
Der Thron hat halt die geile Mechanik.
Jochen, wenn du das so schilderst, es klingt enorm komplex. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur einfach ist, weil ich es mir nicht so gut vorstellen kann, weil es natürlich immer schwierig ist, wenn man sowas nur erklärt bekommt. Und das klingt super spaßig, aber es klingt nach einem dieser Spiele, wo man so ein bisschen... erstmal eine Weile braucht und eigentlich erstmal so 2 Stunden das spielen muss, bis man wirklich verstanden hat, worum es überhaupt geht und was alles passiert und dann kommt irgendeine Ereigniskarte und dann muss man 30 Mal würfeln und so. Ist es so ein bisschen so ein Spiel?
Dadurch, dass man nicht würfeln muss, fällt sehr halt viel Zeit weg in den...
Irgendwelche anderen Dinge tun, die komplex sind. Ich bin ein Simple Man.
Ja, es ist schon komplex. Es ist schon komplex, man muss auch am Anfang wirklich mal, das ist kein Spiel, wo man sofort sagen kann, scheiß auf die Regeln, wir spielen einfach los, weil du musst ein bisschen Grundverständnis haben, sonst wirst du auch zu Recht ein bisschen grantig, wenn du halt nicht weißt, welche Befehle vor anderen drankommen, nur als Beispiel. Und dann zieht dich halt jemand, der es schon mal gespielt hat, ab.
Also das ist ein bisschen doof. Nichts, was du auch mal eben so in einer halben Stunde spielen kannst, sondern dauert schon eine Weile, so diese Partien,
schätze ich mal, oder? Nee, das nicht, aber wer's kann, also wenn man die Regeln mal weiß, dann geht's erstaunlich schnell. Mhm. Dann dauert so ein Spiel, also das dauert dann tatsächlich die auf der Packung angegebenen 90 Minuten. Das ist ja relativ normal für ein Brettspiel von einer gewissen Größe. Es gibt, glaube ich, sehr wenige größere Brettspiele, die unter anderthalb Stunden angeben. Plus eine Stunde Regeln erklären halt beim ersten Mal. Das ist ein bisschen nervig, aber danach hat man, würde ich sagen, sehr viel Spaß. Vor allem, wenn man halt jemand ist, der sich bei Mensch ärgere dich nicht drüber aufregt, wenn man keine Sechser würfelt, weil in diesem Spiel gibt es halt keine Würfel. Und man muss sich dann über sich selber aufregen. Es kann schon sein, dass man sich halt verrechnet. Weil man einfach nicht alles eingeplant hat. Dann ist man aber in den allermeisten Fällen selber schuld. Oder es sind Leute, die am Messer in den Rücken rammen.
Ich glaube, dann muss ich jetzt hier mal auch einhaken, nachdem ihr einmal ein sehr, sehr komplexes und einmal ein wirklich nicht günstiges Spiel vorgestellt habt. Dann komme ich jetzt mit einem, das, würde ich sagen, weder unfassbar komplex noch unfassbar teuer ist. Erst noch mal ein Honorable Mention, wo wir gerade beim Thema Brettspiele sind. Steht auch in den Shownotes. Ein Old But Gold Spiel, das ich immer noch gerne spiele, auch mittlerweile allerdings eher so mit meinem Patensohn und jetzt nicht mehr ständig, aber in meiner Kindheit unglaublich geliebt habe, ist das Verrückte Labyrinth. Das ist so, als ich ein Kind war, war das so das ultimative Brettspiel für mich. Das war so cool, diese Figuren, es hat diesen Sammelaspekt gehabt, den ich immer schon geliebt habe, auch bei Magic ja jetzt liebe. Und es ist ein simples und geniales Konzept. So, damit haben jetzt auch alle Leute, die den Commander Kompass hören, 100% eine Erklärung von, wie wir sind. So, Freddy, Warhammer, gigantische Armeen mit irgendwelchen Panzern und Adeptus Mechanicus. Jochen, irgendein Spiel, wo er stundenlang politische Roleplaying machen kann. Fritz, verrücktes Labyrinth. Aber anyways, das Spiel, das ich eigentlich erwähnen wollte, was so aktuell eins der sehr wenigen Brettspiele ist, die ich regelmäßig, und regelmäßig ist jetzt großzügig definiert, spiele neben Magic, ist Dominion. Auch das werden viele Leute kennen. Das muss ich jetzt nicht so genau, glaube ich, erklären. Alle Leute, die es nicht kennen, können es googeln. Ich finde es ein cooles Game. Man kann, also ich habe, da gibt es ja mittlerweile auch 1000 Erweiterungen, die habe ich, glaube ich, die meisten davon nicht gespielt bisher oder nur ein bisschen. Also ich habe einen Onkel und eine Tante, die haben irgendwie alle von denen. Und also die Eltern von meinem Partner sind immer noch nicht bei denen.
Ich auch.
Spiele ich das gerne mit denen. Ich habe, glaube ich, nur so das Hauptspiel, das irgendwann mal rauskam und dann die Intrige, also die allererste Erweiterung. Und ich mag dieses Konzept. Für alle, die es nicht kennen, im Prinzip, das Lustige an dem Spiel ist, dass man mit irgendwie nur mit 10 Karten anfängt und im Laufe des Spiels sich quasi so ein Deck zusammenkauft. Das heißt, wie wenn man eben Magic spielt, fängt man an mit ein paar Standardländern und in der Mitte vom Tisch liegen lauter Stapel mit den verschiedenen Instants und Sorceries und Kreaturen und so weiter. Und man holt die sich dann in sein Blatt, mischt es zusammen und am Ende hat man dann wirklich ein Deck und auch geht auch über so ein System, wo man dann am Ende mit Siegpunkten gewinnt und ist auch alles in so einem Mittelalter-Setting. Auch sehr schöne Artworks, finde ich. Also ganz anderer Stil als bei Magic. Wesentlich weniger high-epische Fantasy mit Drachen, sondern wirklich so klassisch. Es sind einfach ein Haufen Ritter und irgendwelche Goldschmiede und was weiß ich. Schönes Spiel. Mag ich gern. Das ist mein Brettspiel-Pick für die heutige Folge.
Dominion ist ja auch so ein Klassiker, was das angeht. Aber eine Sache, die mich halt, ich spiele auch Dominion gern, ich hab's auch. Das Hauptding ist halt, das ist ein bisschen ein Solved-Spiel, weil halt sehr viele Dominion-Fans halt super Dominion-Fans sind und oft kommt's mir halt so vor, wenn du mit Leuten spielst, so, ja, ich spiele Dominion, kann's halt so sein, ja, ich kenne die Regeln oder ja, ich weiß, wie ich mit dem Standard-Deck irgendwas bauen kann, was Borderline Infinite geht.
Ja, gut, aber ich meine, das ist also die Frage, so wie geht man heran an so ein Spiel? Ne? Das ist vielleicht was, wo wir auch nachher nochmal drüber reden können. So, also meine kompetitiven Bedürfnisse sind durch Magic total abgedeckt. Also ich habe echt keinen Drang in meinem Leben, jetzt irgendwie kompetitiv Dominion zu spielen. Wenn Leute das machen wollen, gerne so, have fun so. Aber ich habe einen viel, viel niedrigen Anspruch an das Balancing von anderen Games. die müssen nicht perfekt, die können breakable sein, werde ich nicht rausfinden und ich werde mit Leuten spielen, die das auch nicht rausfinden, weil wir vielleicht einmal alle 3 Monate Dominion spielen und jetzt nicht irgendwie Metagamen oder sowas in der Art.
Ich würde ja auch noch ganz gern über, wenn wir eh schon bei der Sektion sind, eigentlich über Pen-and-Paper-Rollenspiele reden. Ich liebe Vampire, das habe ich mit mehreren Jahren mit Fritzes ehemaligen Zimmerkollegen gespielt.
Ja.
Das war mein DM für multiple Jahre. Also ich glaube, wir haben 3 oder 4 Jahre lang gespielt. Dann spiele ich gerade Blades in the Dark und natürlich D&D, aber ich möchte trotzdem ein Brettspiel vorschlagen, das wahrscheinlich die gleiche Nische kratzen könnte. Das heißt Descent. Descent ist ein Brettspiel, in dem es einen Game Master gibt, der quasi die böse Fraktion spielt und 4 Leute die Helden spielen. Und es ist quasi ein asymmetrisches Spiel. Und es, weswegen ich das mit eben Pen and Paper und Rollenspiele vergleiche, ist, man hat ein großes Buch mit verschiedenen kleinen Teilsets und baut sich damit verschiedene Dungeons zusammen. Und die Dungeons, wie man sie zusammenbaut, sind angegeben. Wer gewinnt und wer verliert, das gibt Vorteile und Nachteile für den nächsten Dungeon. Also das gibt quasi, es ist ein physisches Brettspiel, aber es gibt so eine Art Save Points und Boni, die man sich ansammeln kann und Artefakte, die über quasi ein ganzes Abenteuer, über die ganze Kampagne strecken lassen.
Also es ist eine Mischung aus einem Brettspiel und einem Pen-and-Paper-Spiel, oder wie?
Genau, genau.
Ach, cool, okay.
Und das Basisspiel für Descent ist wirklich günstig. 30 Euro, glaube ich, mittlerweile. Und man bekommt einen Haufen dafür. Also ein Haufen Miniaturen sind dabei. Man hat halt das Brettspiel, die Regeln. Und ich, das ist was ich immer gerne auspacke, wenn ich Leuten sagen möchte, was ist so. Ich habe aber keinen Bock auf Pen and Paper oder ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Dann spiele ich gerne eine Runde Descent, weil Descent erklärt sich sehr schnell, sehr einfach. Und die Regeln sind knapp, sind quasi einfach, aber komplex in der Ausführung. Und wenn das ihnen gefällt, dann ist in 90% der Zeit, ich habe auch ein RPG für dich, ein Rollenspiel oder sonstiges.
Ich finde das ganz cool, so wie du das erzählst, weil das tatsächlich für mich was sein könnte dann, als so Einstiegsdroge. Auch das habe ich ja schon das ein oder andere Mal erwähnt hier im Podcast, dass ich D&D super interessant finde. Also ich hätte echt mal Bock auf Pen and Paper. Aber ich hab's mittlerweile so ein bisschen mehr mich damit befasst, seit wir Co-Host sind. Und ich habe damals, glaube ich, auch diesen Livestream mal geguckt, wo Jochen, du Dungeon Mastered hast für herumkommandiert oder so. Aber für mich ist einfach so von außen betrachtet, und ich weiß, es wirkt krasser, als es ist, aber diese Hürde, unfassbar hoch, wie viel Zeit ich erstmal investieren muss, um mich überhaupt einzulesen, um mir überhaupt einen Charakter zu entwickeln und mich auf dieses vollkommen neuartige, auf diese neuartige Spielerfahrung einzulassen, die ja sehr, sehr anders ist als die meisten anderen Spiele, weil es letztlich ist, man erzählt sich gemeinsam eine Geschichte und würfelt nebenbei so ein bisschen. Und es geht gar nicht so sehr darum, dass du so eine klare, du hast nicht so eine klare Vorgabe, wenn das passiert, dann passiert das so. Und das, was du gerade erzählst, Freddy, das klingt, als ob es so ein Zwischending ist, dass ich mich sozusagen entlanghangeln kann an einer gewissen Struktur, die mir vorgegeben wird, in Form dieser Game Pieces, also in Form von einer Spieloberfläche, die mir ein paar Entscheidungen vielleicht auch abnimmt, aber trotzdem diesen Storytelling-Charakter hat. Und das finde ich, glaube ich, so wie du das schilderst, klingt das nach was ganz Coolem.
Das steht übrigens in der langen Tradition, weil die Spiele wie Descent, die sind ja quasi die Enkel und Urenkel von HeroQuest. Und HeroQuest ist somit das erste Mal, dass man quasi gesagt hat, was ist denn cool an Dungeons & Dragons und was ist denn cool an Brettspielen? Und dann kam 1989, glaube ich, kam dann HeroQuest. Also das ist selber, sind das schon, das ist wie Magic, das sind unglaublich alte Biester, oft, die man da erweckt. Also natürlich bei Pen and Paper sowieso. Da sind ja die Regelwerke schon richtig uralt, wenn man jetzt mal so auf Unterhaltungsmedien schaut. Und Brettspiele sind ja sowieso an sich noch mal ganz, ganz, ganz viel älter. Aber gerade die jetzt so ein bisschen beides verbinden, da gibt es auch ganz viele Kickstarter-Projekte, also die erleben auch seit, ich würde sagen, so 10 Jahren oder so, die haben auch eine echte Renaissance wieder. Also es gibt ganz, ganz viele davon.
Frosthaven möchte ich mir anschauen und es sieht scary aus, was da drin ist.
Ja, Gloomhaven gibt es zum Beispiel auch noch. Dann gibt es Cthulhu-Dinge.
Selbst des Wahnsinns.
Ja, selbst das Resident Evil Brettspiel ist im Grunde dann wieder so. Also das macht natürlich bildet natürlich Resident Evil ab, aber auch das ist im Grunde mit so Miniaturen auf dem Spielplan. Also das ist tatsächlich ein Feld, wenn man da Bock hat, kann man sehr, sehr tief eintauchen. Und du musst dir keine Sorgen machen, Fritz, wenn du sagst, hier, der Einstieg ist schwierig bei so Sachen wie Pen and Paper. Ich habe zu Weihnachten meine Eltern, die keine Fantasy-Fans sind, und sie spielen garantiert nicht sowas wie Dungeons and Dragons, haben sie auch noch nie gemacht. Und dann habe ich ihnen ein super einfaches Regelwerk, das Tiny D6-Regelwerk rausgesucht und habe ihnen ein kleines Western-Abenteuer geschrieben. Und meine Eltern, wo mein Vater in Rente ist und meine Mutter kurz davor, waren ab Minute 2, waren die so investiert in ihre Charaktere und diese Geschichte. Ach, witzig. Da war direkt am ersten Abend, was war dabei? Grabräuberei, Einbruch. Die Überlegung, ob man den Pfarrer der Stadt erledigt, weil er zu viele Dinge gesehen hat. Die Suche nach einem Mörder, das war eben die Geschichte des Abenteuers. Aber im Grunde haben sie das gemacht, was man aus Memes kennt über Dungeons and Dragons oder andere Pen and Papers. Die waren innerhalb von 2 Minuten an Bord.
Ja, okay, geil.
Und dann haben sie halt auch noch ein bisschen gewürfelt.
Ja, gut. Okay, also das traue ich mir dann doch auch zu, dass ich in der Lage bin, ähnlich schnell das sozusagen irgendwie das Grundprinzip zu verstehen und mitzumachen, wie jetzt irgendwie deine Eltern. Das wird hoffentlich noch drin sein. Absolut. Also jetzt, ich gehe davon aus, dass das machbar ist. Aber das ist gut zu wissen. Aber trotzdem, nachdem ihr jetzt so viele Namen gedroppt habt von unterschiedlichen Games und wir auch alle Sachen hatten bisher, die dann doch ein bisschen Investition brauchen, um einzusteigen, mindestens an ein bisschen Geld, in vielen Fällen auch an teilweise beträchtlicher Zeitaufwand, habe ich jetzt noch ein Spiel dabei, das, falls ihr es noch nicht spielt, ihr gleich spielen werdet. Und alle Leute, die sich jetzt diesen Podcast noch anhören, werden das jetzt auch gleich spielen und sie werden es mir nicht danken. Es handelt sich um was, viele Leute kennen das auch schon, bei uns im Freundeskreis ist das bekannt als The Game. So, das Spiel.
Du hast es schon verloren.
Eine Regel: wenn du an das Spiel denkst, dann hast du verloren. Und ich habe jetzt gerade verloren, ihr habt auch gerade verloren und alle, die sich das anhören, ihr habt auch alle gerade das Spiel verloren. Und ihr werdet es wieder vergessen und irgendwann werdet ihr euch wieder daran erinnern und dann werdet ihr es wieder verlieren. Und ihr werdet es jetzt alle spielen bis
wow,
ans Ende.
2005 Newground-Memes.
Aber es ist ein interessanter Ansatz. Also ich finde das witzig. Alles in mir sträubt sich, solche chaotischen Dinge anzuerkennen. Aber ich finde es eigentlich sehr lustig.
Aber jetzt kommen wir doch einfach mal zum zweiten Teil, bei dem wir vielleicht nicht verloren haben, sondern was dazu gewonnen.
Nein,
und
ganz
zwar,
kurz, Freddy, du disst das jetzt, aber ich finde das, also du darfst das gerne dissen, aber ich möchte das, ich habe das jetzt nicht nur als Joke gesagt, sondern wirklich, weil es ist, was immer wieder zu lustigen Situationen in bestimmten WhatsApp-Gruppen führt und in Freundeskreisen. Und ich finde, man kann das auch mal durchaus in eine Reihe mit diesen anderen Spielen stellen. Und ich habe auch übrigens einen Vorschlag. Wir haben ja
okay,
noch ein paar
Millennial.
Sachen. Du bist nicht so, doch, du bist ein bisschen jünger als ich. Ich wollte gerade sagen, du bist nicht so viel jünger als ich, aber ich vergesse, dass du doch immer mal wieder einiges an jünger bist. Was haltet ihr davon, wenn wir tatsächlich die Live-Lessons, weil jetzt haben wir 40 Minuten, ja, wir haben ja irgendwann in grauer Vorzeit mal gesagt, wir machen 45 Minuten Folgen. Lasst uns doch einfach mal sagen, sorry, wir haben die Leute falsch geteased am Anfang der Folge, weil die Live-Lessons, das ist nochmal so ein großes Thema. Ich würde vorschlagen, das heben wir uns auf für eine zweite Folge und bleiben jetzt so ein bisschen bei den Spielen, weil wir haben noch einiges auf der Liste, anstatt das jetzt alles zu skippen.
Ja.
Machen wir einfach heute, bleiben bei einem dieser beiden Themenaspekte und machen dann in der nächsten Folge das, was wir fürs echte Leben gelernt haben von Magic und anderen Spielen. Weil zum Beispiel, da steht was von Schwertkampf bei Jochen.
Ja, das habe ich darauf geschrieben, obwohl ich seit Corona aus Sicherheitsbedenken, also zum einen war es ganz lange nicht erlaubt und zum anderen, ich bin jetzt immer noch so ein bisschen unwohl mit vielen schwitzenden Leuten in einem Raum zu sein. Aber ja, es ist richtiger physischer europäischer Schwertkampf. Also nicht irgendwie Kendo oder sowas, sondern HEMA heißt das Ganze. Historical European Martial Arts, also es gehört dazu.
Hemsamal-Schwert?
Ja, Hemsamal-Schwert. Das ist, hier in Deutschland wird es hauptsächlich nach der deutschen Schule gelehrt, weil Deutsche auch im Mittelalter schon so waren, andere Leute haben gekämpft, Deutsche haben Bedienungsanleitungen geschrieben. Und da gibt es halt etliche Bücher, wie man da so gekämpft hat. Und das lernt man dabei, mit dem Langschwert umzugehen. Das ist ganz witzig, weil ich sag immer zu meiner Freundin, ich finde das so beeindruckend, das sind teilweise so Meister, also wirklich gute Kämpfer, den würdest du auf der Straße gar nicht ansehen, wie sportlich die sind. Also das ist jetzt kein Sport, der irgendwie dafür sorgt, dass dein ganzer Körper definiert wird. Das ist mehr tatsächlich was für dein Muskelgedächtnis und deinen Kopf, weil es halt sehr viele Abfolgen hat und wie man sich es beim Schwertkampf vorstellen kann.
Kriegst du ein ganz Schwert viele... auf den Kopf?
Man kriegt, wenn man es richtig macht, kriegt man kein Schwert auf den Kopf, weil man aufeinander Acht gibt und man natürlich die Gegenmaßnahmen einleiten kann. Das ist dann wieder wie Magic, denn auf die meisten Angriffe gibt es eine Reaktion und so sieht das Ganze dann, wenn man das wirklich gut kann, wovon ich noch sehr weit entfernt bin, sieht dann aus wie einfach eine sehr elegante, fließende Bewegung von zwei Leuten, die ganze Zeit so in einem bestimmten Abstand sind. Das kann sich mal erweitern, das kann sich mal verringern, dass man dann vielleicht sogar nach dem anderen greift und so ein bisschen ins Ringen reinkommt. Aber das ist ein sehr, sehr schöner Sport, wenn man nach was sucht, was nicht nur den Körper anstrengt.
Also das ja, gibt's auch in Vereinen und so, oder wo machst du das? Oder?
Genau.
Oder sind das einfach irgendwelche Leute, die sich treffen und dann irgendwie so illegal auf irgendeiner Wiese sich irgendwie kloppen oder sowas?
Nee, das ist in einem Verein und das ist in ganz Deutschland organisiert. Also wenn man das sucht, dürfte man es in jeder größeren Stadt finden. Sonst sollte man sich nicht einfach mit Schwertern irgendwo im Park rumtreiben. Erst recht nicht mit Scharfen, die man da auch nicht hat, aber macht es nicht. Ist nur ein Rat an euch. Und da gibt es halt das, wie gesagt, die Vereine bieten dann meistens so Grundlagen an. Das macht man in Deutschland meistens mit dem Langschwert. Und dann gibt es noch ganz viele andere Sachen, zum Beispiel Rapierfechten oder langes Messer oder Kämpfen mit dem Stab, beziehungsweise Speer. Man kämpft natürlich nicht mit Speeren, denn Speere sind unglaublich schlecht übungssicher zu machen, denn die sind halt einfach spitz. Das ist ein Problem.
Du brauchst so einen komischen Bommel drauf, weißt du, so ein.
Ja, aber auch ein Bommel verhält sich halt zu einem Auge wie ein Speer zu einem Auge, im Großen und Ganzen. Aber auch da, das mag ich auch daran, das gehört dazu, dass man aufeinander Acht gibt, dass man eben nicht einfach nur draufhaut wie so ein Schmied, sondern dass man seinen Kopf einschaltet.
Seit wann machst du das oder wie bist du da drauf gekommen eigentlich?
Ich habe das zum Geburtstag geschenkt bekommen von meiner Schwester und da musste ich mich echt überwinden, weil ich bin nicht so der Gruppensportmensch eigentlich. Also ich bin jetzt auch nicht so jemand, der einfach gern Sport macht. Aber gerade mit Menschen, die ich noch nicht kenne, dann in so einer Halle zu stehen. Und hier in München gibt es die Gladiatores, die bieten halt so Workshops an. Und dann war ich da auf so einem Workshop, der lief über 2 Tage. Und da kriegt man dann schon mal ganz viel Grundwissen. Und danach hat man auch das Gefühl, man kann jetzt was. Auch wenn man noch ganz wenig kann, aber man hat zumindest ein gutes Gefühl. Und dann bin ich da weitergeblieben und habe noch ein bisschen so Rapier dazu genommen und noch Dolch und Nahkampf. Und da gibt es halt ganz, wie gesagt, habe ganz viele verschiedene Sachen, weil ich immer so an mich den Anspruch habe, wenn ich ein König bin, dann möchte ich, ich muss nicht der beste Krieger sein, aber ich möchte nicht unter meinen Leibwachen dastehen wie so ein Lauch, denn ich weiß, welche Seite vom Schwert in Richtung Gegner gehört.
Ja, so ein bisschen Basic Training. Ich habe ja auch tatsächlich aufgeschrieben in unseren Shownotes auch eine Sportart oder ein Spiel, was ich auch mag, was ich jetzt auch mal hier so einfach nochmal so als schöne Kontraststudie neben den Schwertkampf setzen möchte, nämlich das Fingerhakeln. Was irgendwie was ist, was ich jetzt nicht in einem Verein oder so, da gibt es ja auch Vereine, wo Leute das wirklich machen. Ja. Für alle Leute, die nicht aus Bayern sind und uns hören, das ist eine, wie beschreibt man das? Ein volkstümliches Brauchtumssport, Dings oder so. Also ich habe das früher hauptsächlich einfach auf Partys gemacht oder mache das mal gerne so noch, wenn ich mal auf Partys war, wo man dann einfach so quasi zwei so Finger so einhakelt und dann guckt, wer mehr ziehen kann oder so. Also das ist, das wäre meine, so würde ich als mittelalterlicher König dann versuchen, Blutvergießen zu vermeiden, indem ich einfach vorschlage, statt eben einem Kampf zwischen zwei Armeen, schickt euren besten Fingerhakler und wir regeln das auf diese Art und Weise.
Ich finde es ein bisschen schwer bei mir zu finden, denn es gab viele kleine Sportarten, die ich halt angefangen habe, vom Bogenschießen zu Dart zu Bowling, wo ich halt dann immer solche Phasen hatte, wo ich es halt für ein paar Monate gemacht habe. Das Einzige, was ich konstant noch mache, und das ist, glaube ich, es komischste Hobby, was ihr von mir bis jetzt wahrscheinlich gehört habt. Ich liebe es, in Parks zu gehen, Bilder von Vögeln zu machen und halt einfach Birdwatching.
Das ist total cool. Du bist in einer, na, der war auch noch wissenschaftlich interessiert, aber du bist im Grunde mit dem James-Bond-Autoren in einem Boot, was dann dieses echt? Hobby angeht.
Ich finde es einfach super relaxend, die Stimmung passt und man schaut halt, hey, was sind die, welche Vögel sieht man da, schaut halt dann die Bilder an, macht halt ein Foto. Ich habe jetzt halt keine krasse Kamera oder bin halt so oder halt ein Fernglas, wo ich dann draußen sitze und halt religiös nachschaue, aber ich liebe es halt einfach in irgendwelchen Parks halt dann zu schauen, so kenne ich die Vögel, was sind voll das für cool. welche und
das ist was total Neues, was wir jetzt gerade über dich
das
lernen.
Ist so, das ist so eine Konstante, die sich über mehrere Jahre hinzogen hat. Ich glaube, du machst das schon seit 6 Jahren oder so, wo ich halt auch gerne einfach mal zum Park gefahren bin, zu halt in irgendeiner Stadt oder in irgendeinem Dorf oder so.
Da haben wir immer echt Glück, wenn ich hier, also jetzt, wenn ich auf euch, liebe Zuschauer oder Zuhörer, direkt frontal drauf schaue und es nicht, wie zu unserer Aufnahmezeit normalerweise üblich, dunkel ist, dann sehe ich erstmal einen Balkon und dann sehe ich so eine Grünfläche mit eingewucherten Bäumen und Nadelbäumen. Und da sind für innerstädtisch echt viele Vögel. Und hier liegt auch immer irgendwo ein Vogelbestimmungsbuch rum, weil auch meine Freundin dann oft neben mir steht und dann gucken wir beide raus. Es gibt hier Eichelhäher und Grünspechte und irgendwelche seltsamen Tauben haben wir neulich gesehen und einen Sperber. Das war fantastisch. Aber es ist auch schön, wenn zwei Leute, die im Homeoffice sind, plötzlich dann so hinter so einem Bildschirm stehen, rausschauen mit so einem kleinen Orangenbuch und ein bisschen drüber streiten, was es denn da ist, was da rumspringt. Ja. Manchmal ist es auch ein Eichhörnchen, aber das zu erkennen ist einfach.
Ich weiß nicht, ob ich das wirklich von mir super als Hobby anerkennen würde, weil ich es halt bloß quasi ein meditativ mache, aber ja.
Ich finde, man kann das total darunter fassen, also warum auch nicht. Ich frage mich so ein bisschen, wie viele Leute jetzt in diese Folge reingegangen sind und diesen spannenden Prozess mitgemacht haben. Am Anfang ging es wirklich so um Warhammer 40k, so was so das hardcoreste Game ever ist, so irgendwie noch krasser als Magic eigentlich, was Geldinvestition und Zeitinvestition angeht und also wirklich enorm viel Hingabe auch irgendwie erfordert. Und dann sind wir in so einem Zickzackweg immer so ein bisschen so eine Komplexitätsstufe runtergegangen und jetzt sind wir bei Birdwatching. Ich finde das super schön. Ich glaube, damit können wir so langsam zur Karte der Woche kommen, wenn ihr Bock habt. Wir haben jetzt gar nicht über Computergames geredet. Wir könnten noch so eine kleine Fire-Shot-Round machen, wo jeder so ein, zwei All-Time Favorites nennt, weil wir ja auch alle immer mal wieder gerne auch Computer spielen, glaube ich. Müssen wir aber nicht machen. Wir können auch, wie ihr möchtet.
Ich glaube, es reicht auch zu sagen, dass wir das alle nebenbei machen. Ja. Fritz, glaube ich, am wenigsten intensiv, weil Fritz von uns so das Draußenkind ist. Obwohl Freddy ist auch, wie man jetzt weiß, ein Draußenkind par excellence.
Ja, ich spiele halt nur so uralte Computergames und irgendwie, ich komme nicht mehr so viel dazu. Also ich spiele halt irgendwie so einmal alle 6 Monate mal ein bisschen Age of Mythology oder sowas in der Art. Aber ich habe eine History mit. Das ist auch in meiner Jugend.
Ich glaube, das ist auch einfach inzwischen so weit angekommen, dass fast alle von diesen spielenden Subkulturen, die finden sich mehr oder weniger auch in Videospielen wieder. Weil das ist einfach das größte und repräsentativste Nerd-Hobby, würde ich jetzt mal sagen. Und da gibt es ja auch, genauso wie wir jetzt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und Komplexitätsgrade hatten, gibt es ja auch dafür jeden was. Also man kann jetzt irgendwelche .io-Spiele den ganzen Tag spielen, wo man als kleiner Bobbel immer größer wird und dann immer größere Bobbel essen kann. Oder man spielt halt, weiß ich nicht, in Assassin's Creed oder eben ein Strategiespiel oder Diablo oder sowas. Crusader Kings, das wäre dann wieder auf der mithöchsten Komplexitätsstufe wahrscheinlich. Aber ja, also das ist, glaube ich, sieht man ja auch daran, ich glaube, es wird wenig Werbung, ich habe noch keine TV-Werbung für Dungeons and Dragons oder sowas gesehen. Ich habe auch noch für Magic eigentlich keine Plakatwerbung oder sowas gesehen, aber Videospiele sind da halt schon angekommen.
Ja, also.
Es mag sein, dass es das gibt.
Safe. Aber das ist ja, ich meine, die Industrie setzt ja ein Vielfaches der gesamten Filmindustrie um. Also, das
muss man gar nicht drüber reden. Das ist einfach riesig.
Also, aber ich finde es trotzdem gut, kurz zwei Spiele Quickfire rauszuhauen. Und bei mir wäre das halt zum Beispiel das Dark Souls Franchise, vor allem halt das erste Dark Souls, wo ich halt auch im PvP 170 Stunden verbracht habe und Arenen eröffnet habe, also PvP-Arenen. Und Dark Souls ist für mich halt einfach ein Spiel, das immer wieder reinkommt. Und die Art von Spiel, die ich am meisten mag, gehen halt in die Diablo- und Path of Exile-Richtung. Und Path of Exile bin ich etwa jede oder jede zweite Liga dabei, beim Ligastart, neuen Charakter. Hau das raus. Also ich mag gerne meine sehr komplexen und auch fordernden Spiele.
Ich finde es so faszinierend, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, irgendwas machst du verdammt richtig, weil du scheinst einfach echt so viel mehr und konsequenter dich reinzufuchsen in alle Sachen eigentlich, die du anfängst, als ich. Weil ich zum Beispiel auch Diablo super cool finde, ich liebe die Franchise, aber ich habe noch nie das kompetitiv in irgendeiner Art und Weise gespielt oder irgendwelche Ladders oder
Speedruns.
Der komplette Casual, was das angeht. So, ich zock irgendwie ab und zu mal Diablo 1, weil ich es halt irgendwie mit den coolsten Teil immer noch finde. Ich habe da so einen absurd hochgelevelten Ritter, mit dem ich so immer mal wieder so auf Hölle so bei Diablo vorbeigebe und den so dann so zweimal ihn haue und dann stirbt er. Und der hat halt auch nur so peinliche Items, die ihm irgendwie so plus 20 auf alle Attribute geben, weil halt das alte Diablo 1-System so unglaublich simpel ist. Aber Path of Exile zum Beispiel habe ich noch nie gespielt, obwohl ich wette, dass es mir gefallen würde. Aber ich habe so eine ganz weirde Loyalität gegenüber Diablo. Ich weiß nicht warum. Nicht mal, weil die neuen Spiele so cool sind oder weil Blizzard so eine besonders ethisch wertvolle Company wäre oder sowas. Weil irgendwie, keine Ahnung, weil ich da so viel Kindheitserinnerungen dran habe.
Ja, das kann ich verstehen. Das geht schon mit der Gitarrenmusik aus Diablo 1 los. Ich glaube, wenn man die in prägenden Jahren gehört hat, dann hat man einfach eine sehr tiefe Verbindung zu dem Spiel. Auch wenn man jetzt sagt, ich will jetzt nichts mehr von Blizzard spielen oder so, wird man ja trotzdem immer noch irgendwie die Tristram-Musik
im Ohr haben. Lustigerweise, jedes Mal, wenn ich Steam öffne, ist einer meiner ersten Spiele Artifact. Da habe ich auch viel Zeit reinkaut.
Ach, das ist dieses Richard Garfield Card Game, oder?
Richard Garfield, das war ein riesiger Flop.
Ja, das war cool, aber es war so scheiße.
Das wurde richtig groß aufgezogen, aber das war zu komplex für die Leute, denen man einfach nur mal ein Spiel in die Hand drücken will und nicht genug Neues für die Leute, die eh schon Spiele spielen. Tja, auch Richard Garfield gelingt offenbar nur alle paar Jahre.
Nur alle 30 Jahre ein geniales Game, von dem er dann sein restliches Leben lang zehrt. Ja. Wegen Artifact habe ich meine signierte Richard Garfield-Karte, signiert von Richard Garfield, weil Maurice ihn damals interviewt hatte für die GameStar und ich ihm genötigt habe, diese Karte mitzunehmen und unterschreiben zu lassen. Karte ist ein gutes Stichwort, Jochen, weil du hast noch eine dabei, ne?
Ich habe noch eine Card of the Week. Vorher sage ich noch, probiert mal Mount & Blade aus. Das ist das beste Spiel der Welt, anerkanntermaßen. Die Mount & Blade-Reihe. Aber das könnt ihr jetzt einfach googeln. Da wird mit Schwertern gekämpft. Mehr muss man nicht wissen.
Mount
man kann Burgen
and
haben.
Blade oder Mountain Blade?
Mount and Blade. Aha, und inzwischen
Tricky,
Mount & Blade
der Name
2.
Tricky. Er hat mich bambuselt.
Ja. Jetzt geht es aber um was anderes. Es geht um den Preis des Ruhms, die Karte der Woche. Price of Glory. Eine rote Verzauberung für Rot und zwei beliebige. Und die sagt, immer wenn ein Spieler im Zug eines anderen Spielers ein Land für Mana tappt, zerstöre dieses Land. Ich liebe diese Karte, Die erlaubt nämlich, im Gegensatz zu sehr harten Stacks-Karten, erlaubt die dir schon, dass du was tust, du musst halt einen Preis dafür zahlen. Und das ist ja was, was zum Beispiel blaue Magier überhaupt nicht gewohnt sind, dass sie auch tatsächlich einen Preis zahlen müssen für ihre Dinge. Dass man nicht einfach über den Marktplatz gehen kann und sagen, ich counter das und counter das und counter das. Dein Stand ist weg, dein Esel ist jetzt ein Dachs und ich bin plötzlich auch weg. Nein, du stehst dann halt da, wenn du... Ich mag, dass die Karte dich vor interessante Dilemma stellt. Dilemmata. Weil du kannst dann sagen, okay, ist es mir so wichtig, dass ich jetzt einschreite, dann muss ich halt einen Preis bezahlen. Du kannst aber auch sagen, den anderen am Tisch, passt mal auf, wenn ich das jetzt aufhalte, weil das wirklich ein großes Ding wird, dann möchte ich von euch aber auch was haben, weil ich wirklich nicht nur eine Karte investiere, sondern ich verliere dadurch aktiv Ressourcen. Und das ist bei Magic relativ selten, finde ich, dass man seine Ressourcen einfach so zerstören kann. Normalerweise macht das ja der Gegner für einen und nicht der eigene Ehrgeiz.
Ich finde die Karte super cool. Ich habe die auch in ein paar Decks schon gespielt, weil sie ist stark, ohne Zweifel. Sie ist, also es gibt enorm viel Instant Speed. Das ist mit das, was manche Decks auch mit die größten Probleme damit haben. Wie du vorhin gesagt hast, also der Preis, den der blaue Magier zahlen muss, ist relativ gering. Und das Coole, was ich an der Karte finde, ist, also es gibt ja noch andere Möglichkeiten, das zu machen. Ne? Es gibt ja Karten, die sagen, Spieler können Sachen nur noch in Sorcery Speed spielen oder nicht mehr in deinem Zug Zaubersprüche spielen. Oder es gibt sowas wie den Archon of Valor's Reach, der sagt, du kannst, wenn er ins Spiel kommt, einfach Instant als Card-Type sagen und dann können keine Spontanzauber mehr gespielt werden und die das einfach wegmachen. Und auch das sind Karten, die ich persönlich auch eigentlich ganz witzig finde und auch durchaus spannende Spielerfahrungen machen, aber was Price of Glory eben macht, ist genau das, was du gesagt hast. So ist. Es sagt halt so, du kannst dein Instant-fokussiertes Deck immer noch spielen. Mit Counterspells wird es zwar schwieriger, aber du kannst zum Beispiel deine Sachen, die du dir aufheben wolltest bis an den letzten Endstep von der Person vor dir, die machst du halt in einem Zug und du kannst aber trotzdem immer noch deine Token-Generation-Sachen spielen und so. Und im äußersten Notfall, bevor du verlierst oder bevor jemand anderes gewinnt, kannst du immer noch den Counterspell spielen und der Price of Glory-Spieler macht dann vielleicht irgendeinen Deal mit dir und so. Und das finde ich cool so. Und es ist eine Karte, die, glaube ich, auch viele Leute nicht so auf dem Schirm haben. Also immer, wenn ich sie gespielt habe gegen Leute, habe ich gemerkt, so dass die sich erstmal durchgelesen haben, hä, die Artwork kenne ich gar nicht. Hä, was? Ja, fuck, das bringt ja total meinen Gameplan durcheinander. Und meistens war das aber auf eine witzige Art und Weise. Also die Leute mussten dann kalkulieren und haben einen neuen Gameplan entwickelt, den sie aber auch entwickeln konnten. Also es war nicht so, dass es das Deck komplett aus dem Spiel genommen hat.
Ich habe bis jetzt noch nicht wirklich so einen großen Platz dafür in meinen Decks gefunden. Was ich aber, wo ich die Karte aber durchaus sehe, ist, wenn ich sowas vorhab wie Scapeshift, womit ich halt auch an meine eigenen Länder sacrifice, um die dann zurückzuholen. Also indem ich zum Beispiel Splendid Reclamation spiele, was halt dann alle meine Länder aus dem Friedhof getappt aufs Spiel bringt. Oder wie heißt der World Shaper, der Meervolk-Dude aus Ixalan, der, wenn er stirbt, das Gleiche macht. Und dann verwende ich das ganz gerne, um mein eigenes Zeug quasi zu zerstören und dann wieder zurückzubringen, während halt alle anderen Leute, ich will da jetzt halt nichts unbedingt zerstören, ein bisschen Parität brechen.
Eine witzige Art ist, mit diesen weißen Enchantments, die deine Länder unzerstörbar machen, kannst du auch eine lustige Art und Weise Parität brechen mit der Karte.
Ja, für sowas würde ich es auf jeden Fall suchen, weil ich finde es einfach lustig. Mir kommt es aber manchmal so vor, wenn ich die Karte auch sehe, dass das halt einfach nicht unterschieden wird zu, du hast meine Länder zerstört. Nee, 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 du hast die selbst zerstört. Stimmt nicht. Mhm. Und das ist halt in diesen komischen, das kommt zu sehr komischen Arguments, wie halt auch die Argumente, die man auf Twitter lesen könnte. @edh_kompass, wo gerne auch mal der ein oder andere Hot Take kommt. Oder wir auf irgendwelche Hot Takes reagieren, meistens mit The Wrestler Dero, der uns da aushilft, unser Mod. Oder eben
Shoutout.
Ich mit meinen Accounts. Dann gibt es uns natürlich auf Discord, das mittlerweile ist es halt einfach Spoiler-Discussion Central, zu allen wird was gemacht. Wir sind mittlerweile einfach eine riesen Community, bei der Spaß macht.
Über 600 Leute oder sogar noch mehr mittlerweile.
Ja, Also man findet für alles was, für Leute, die erst einsteigen, für Leute, die noch nicht so lang spielen, für verschiedene Playgroups. Jedes Mal geht ein Game zusammen, jeden Tag. Also für Leute, die über Spelltable spielen wollen. Und sonst gibt's noch Bewertung auf Spotify. Wir sind bald bei den 200.
Ja, das dauert noch ein bisschen. Die Leute müssen sich schon ins Zeug legen. Ich glaube, wir sind erst bei ungefähr 100 irgendwas 60. Aber
rudert schneller.
Trotzdem Bewertungen auf iTunes und sonst glaube ich, ist es.
Was wirklich auch wirklich wichtig wäre und nett wäre für uns, weil wir jetzt heute mal uns entschlossen haben, ein bisschen experimentelleres Thema zu machen. Wir hatten das in der Vergangenheit immer mal wieder, hat uns immer Spaß gemacht. Wir wissen, dass das vielleicht eher was für eine Minderheit der Leute sein könnte. Kann sein, dass die meisten dann doch irgendwie lieber Magic-Themen wollen. Das ist ja auch, was wir normalerweise machen. Aber gebt uns doch gerne Feedback, wie ihr das jetzt fandet, ob ihr das total irrelevant für euch fandet, ob ihr es total interessant fandet, ob ihr das Gefühl habt, ihr habt was vermisst, ob ihr schöne Empfehlungen vielleicht bekommen habt und ob ihr in Zukunft auch ähnliche Sachen haben wollt. Und das gerne eben per Kommentar oder auf all diesen anderen Kanälen, die der liebe Fjodorowitsch so hilfreicherweise schon genannt hat. Ich würde sagen,
mit denen switchen wir. Servus!
Ab zum Birdwatching.
Macht's gut. Ciao. Mhm.